Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ich denke, das erste Lied, was wir gesungen haben, Du bist es, für den ich lebe jeden Tag, das passt sehr gut zu dem Thema oder der Person, die heute vor uns stehen soll. In einem Kalenderzettel habe ich mal so ein Zitat von Dietrich Bonhoeffer gelesen und er meint, wenn ich hier in dieser Gefängniszelle sitze, in der er sich damals befand, das wäre wie Advent. Und diese Zeit, die steht ja jetzt bald vor uns. Und ich denke, deswegen ist dieses Zitat oder war diese kleine Andacht auch sehr passend. Und er sagt da oder schrieb dort weiter, man wartet und hofft, dass die Tür von außen geöffnet wird. Und wir alle kennen die Lebensgeschichte von Dietrich Bonhoeffer. Er wartete auf Gott, dass der ihn rettete aus der Hand der Nationalsozialisten, dass Gott irgendwie eingriff. Advent, das ist die Wartezeit auf Gott, dass er kommt in die Niederungen unseres Lebens, in diese Welt, dass Gott die Gefängnistüren aller Art öffnet und in Freiheit führt. Bald ist es soweit, gut fünf Wochen noch, dann ist Weihnachten und wir haben ja auch, das habt ihr ja in den letzten Wochen gehört, einiges vor in dieser Zeit. Aber darum soll es eigentlich noch nicht gehen. Es geht eigentlich um eine Begebenheit nach dieser Zeit. Und wie das immer so ist, so wenn man die Moderation hat, denn dann fragt man frühzeitig denjenigen, der dann mit der Predigt dran ist, du, was hast du denn für ein Thema? Und da muss ich mich jetzt bei der Gesa entschuldigen, weil ich habe ihr da nur einen Namen genannt. Und ihr könnt euch vorstellen, so ein Namen, das ist schön, also der eine verbindet mit einem Namen dieses, der andere mit einem Namen jenes, aber ich werde es euch noch nicht verraten, aber Gesa hat schon geahnt, um welche Person es sich handelt und ich denke, die Lieder, die wir gesungen haben, die passten auch sehr schön zu dem Thema, was vor uns steht. Weil auf Gott warteten, so lesen wir das in der Bibel, auch zwei ganz besondere Menschen in Jerusalem. Zwei alte Menschen. Und diese Begebenheit, die finden wir im Lukas-Evangelium. Die zwei Personen, um die es geht, sind Simeon und Hanna. Vielleicht kannst du einfach mal das Bild an die Wand werfen. Ich habe da, ist ein bisschen unscharf, aber ich hoffe, ihr könnt etwas erkennen. Und wir erfahren in dem Text, den ich gleich vorlese, aus dem Lukas-Evangelium, etwas über ihre Lebensführung, aber vor allem auch etwas über ihre Begegnung mit Jesus. Der Predigttext heute, der erzählt uns von zwei Menschen, die, so würden wir das heute vielleicht ausdrücken, so nicht mehr ganz neu sind. Also schon etwas betagt. Obwohl wir über das genaue Alter von Simeon eigentlich gar nichts erfahren, können wir davon ausgehen, dass auch er schon fortgeschrittenen Alters war. Und ich habe mir gefragt, als ich diesen Text so, oder mich gefragt, als ich diesen Text so gelesen habe, wie ernst nehmen wir eigentlich Menschen, die uns durch ihre Lebens-, aber auch durch ihre Glaubenserfahrung etwas voraus haben. Hören wir ihnen zu? Nehmen wir sie ernst? Schauen wir uns aber zunächst mal den Text an, der uns im Lukas-Evangelium im zweiten Kapitel berichtet wird. Da heißt es, und als die Tage ihrer Reinigung nach dem Gesetz Moses vollendet waren, brachten sie ihn nach Jerusalem hinauf, um ihn dem Herrn darzustellen, wie im Gesetz des Herrn geschrieben steht. Alle menschliche Erstgeburt soll dem Herrn heilig heißen und ein Schlachtopfer zu geben nach dem, was im Gesetz des Herrn gesagt ist, ein paar Turteltauben oder zwei junge Tauben. Und siehe, es war in Jerusalem ein Mensch mit Namen Simeon. Und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels und der Heilige Geist war auf ihm. Und ihm war von dem Heiligen Geist eine göttliche Zusage zuteil geworden, dass er den Tod nicht sehen werde, ehe er den Christus des Herrn gesehen habe. Und er kam durch den Geist in den Tempel. Und als die Eltern das Kind Jesus hereinbrachten, um mit ihm nach der Gewohnheit des Gesetzes zu tun, da nahm auch er es in den Arm und lobte Gott und sprach: Nun, Herr, entlässt du deinen Knecht nach dem Wort in Frieden, denn meine Augen haben dein Heil gesehen, das du bereitet hast im Angesicht aller Völker. Ein Licht zur Offenbarung für die Nation und zur Herrlichkeit deines Volkes Israel. Und sein Vater und seine Mutter wunderten sich über das, was über ihn geredet wurde. Und Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter: Siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und Aufstehen vieler in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Aber auch deine eigene Seele wird ein Schwert durchdringen, damit Überlegungen aus vielen Herzen offenbar werden. Und es war eine Prophetin, Hanna, eine Tochter Panuels aus dem Stamm Asser. Diese war in ihren Tagen weit vorgerückt. Sie hatte 7 Jahre mit ihrem Mann gelebt, von ihrer Jungfrauenschaft an, und sie war eine Witwe von 84 Jahren. Die wich nicht vom Tempel und diente Gott Nacht und Tag mit Fasten und Flehen. Und sie trat zur selben Stunde herbei, lobte Gott und redete von ihm zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Ich denke, wir alle haben diesen Text schon oft gehört. Und ich behaupte jetzt einfach mal, zumindest kann ich das von mir sagen, dass eine der beiden Personen leider wenig beachtet wird und deshalb auch wenig bekannt ist. Ihr wisst, auf wen ich hinaus will, das ist die Hanna. Ich denke, Hanna wird regelmäßig bei der Auslegung dieses Bibeltextes ein wenig in den Hintergrund geschoben. Und das ist eigentlich schade. Wie ist es euch ergangen? Habt ihr hinter dieser wuchtigen Gestalt des Simeon Hanna überhaupt wahrgenommen? Oder geht es euch wie vielen und, wie ich schon gesagt habe, mich mit eingeschlossen, dass wir diese Hanna zunächst mal überlesen und ihr relativ wenig Aufmerksamkeit schenken? Interessant ist, dass in diesem Text Hanna ausdrücklich als Prophetin bezeichnet wird. Nun, was wissen wir über diese Hanna? Was sagt der Bibeltext uns über diese Person? Zunächst mal, wenn wir uns ihren Namen anschauen, Hanna, das heißt übersetzt die Begnadete oder auch Gott hat Erbarmen gezeigt. Ich denke, das drückt vielleicht schon ein wenig über sie aus. Wir wissen weiter, aufgrund der Hinweise, die wir in dem Bibeltext finden, dass sie eine Tochter, ich kann kein Hebräisch, aber Phanuel war, Phanauel, also ihr wisst schon, wen ich meine, Phanauel, vom Stamm Asser. Das heißt, eine Person mit einem gewissen familiären Hintergrund. Und ich denke, die Bibel möchte uns hier ein Stück weit ihre Glaubwürdigkeit aufzeigen. Eine Tochter Phanuels. Dessen Name bedeutet so viel wie Angesicht Gottes oder Anschauer Gottes. Und wir wissen, dass der Stamm Asser einer der 12 Stämme Israels ist. Im Unterschied zu Simeon, von dem genau beschrieben ist, belegt ist, was er bei der Begegnung mit Jesus im Tempel sagte, wissen wir von Hanna nur, dass sie etwas gesagt hat, aber nicht ihre genauen Worte. Aber wir erfahren über ihre Person deutlich mehr als über die Person von Simeon. Sie wird als eine Frau beschrieben, die, so davon kann man ausgehen, jung verheiratet war, aber die leider dieses Glück nicht lange genießen konnte. Ihr Ehemann verstarb bereits nach 7 Jahren. Und von da ab lebte sie im Tempel, wo wir jetzt lesen, dass sie 84 Jahre alt war. Also Hanna, eine Witwe. Und wir wissen das aus vielen Predigten und Erklärungen zur Bibel, auch insbesondere zur damaligen Zeit, dass Witwen vom Prinzip her mal zu den Schwächsten der Gesellschaft gehörten. Sie waren schutzlos, sie waren benachteiligt. Keiner, der für sie für ein Einkommen sorgte. Es gab keine Rente oder Sozialhilfe oder wie das alles heißt, Hartz IV oder Bürgergeld oder so etwas. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass sie durchaus in einer materiellen Not waren, dass sie auf fremde Hilfe angewiesen waren. Und neben der seelischen Not als Witwe kam die wirtschaftliche Existenznot noch dazu. Aber es ist schon interessant, was macht diese Hanna aus ihrem Leben? Zieht sie sich zurück, bejammert ihr Unglück? Nein, man hört sie nicht jammern oder klagen, sondern sie widmet ihr Leben Gott. Und es steht geschrieben in diesem Text, im Lukasevangelium, dass sie nicht vom Tempel wich und dass sie Gott diente mit Fasten und Beten Tag und Nacht. Sie wartete wie Simeon und viele andere auf die Erlösung Jerusalems, auf die Erlösung Israels und somit auch auf ihre eigene Erlösung. Sie wartete sehnsüchtig auf den prophezeiten Messias. Und ich denke, das ist auch ein schönes Bild. Der Tempel damals als Ort der Erwartung. Erwartung auf Gott. Wie sieht das bei uns aus? Ist unsere Gemeinde dieser, sag ich jetzt mal, Zusammenschluss der Geschwister, wo wir noch vor ein paar Wochen auch uns darüber ausgetauscht haben, dass wir ein Leib sind, dass unser Herr unser Kopf ist, der diese Gemeinde bildet? Ist auch diese Gemeinde ein Ort der Erwartung? Von Hanna lesen wir, dass sie sich selber und ihren Glauben an Gott nicht aufgegeben hat. Bei Simeon spricht die Bibel zu uns durch seine Worte. Und bei Hanna ist es ihr Leben, ihr Lebens- und ihr Glaubenszeugnis. Sie hätte als Witwe allen Grund gehabt, sich zu beklagen, sich zu beschweren. Aber sie widmet ihr Leben Gott. Bei Jesaja, da heißt es, aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler. Dass sie laufen und nicht matt werden. Dass sie wandeln und nicht müde werden. Ich denke, dieses Wort aus dem Buch Jesaja, das hat diese Hanna gelebt. Hanna wartet und erwartet die Befreiung durch den Erlöser Israels, den Messias. Und als die junge Familie mit ihrem Neugeborenen in den Tempel kommt, da erkennt sie genauso wie Simeon in diesem Kind den verheißenen und sehnsüchtig erwarteten Messias. Und sie verbreitet diese frohe Botschaft. Hanna gilt als die einzige Prophetin des Neuen Testamentes. Eine Frau, die ihre gesellschaftliche Isolation und dazu noch ihr Alter, all diese widrigen Umstände nicht resignieren lässt, sondern sie bietet diesen Umständen die Stirn, indem sie sich Gott in den Dienst stellt. Jemand, der eigentlich nach menschlichem Ermessen keine vernünftige Perspektive im Leben mehr hat. Aber genau solche Menschen haben bei Gott immer eine Perspektive. Und ich denke, das ist etwas Ermunterndes, was für jeden von uns gilt. Vielleicht bist auch du gerade in so einer Phase, wo es nicht so gut läuft, wo du resignierst, wo du dir eine ganze Menge Gedanken machst. Bei Gott gibt es immer eine Perspektive. Ein mutmachendes Signal für alle, die sich selbst wertlos fühlen oder für wertlos gehalten werden. Gerade Gott braucht diese Menschen, die wertlos erscheinen. Und diese Geschichte von der Hanna, die wir hier lesen, die wirkt in unsere Zeit hinein. Wenn wir uns überlegen, wie alt sie war, 84 Jahre, das ist ja echt schon sehr fortgeschritten. Wie sieht denn das hier aus mit älteren Menschen? Wir alle kennen diese unsäglichen Diskussionen, wo in einer Gesellschaft alte Menschen nichts mehr zählen. Sie erwirtschaften nichts mehr, sie bringen keinen Gewinn mehr. Ihre Lebensleistung, die zählt nicht. Ihre Erfahrung, ihre gewonnene Weisheit, die spielen keine große Rolle. Alte Menschen kosten nur Geld und machen Ärger. Oder Menschen mit Beeinträchtigungen, die aus dem gesellschaftlichen Leben ausgegrenzt werden, weil sie zu viel Mühe machen. Weil wir wissen, dass das für uns und auch für Gott nicht so ist. Hannah und ihr Bild verkünden eine Botschaft. Eine Botschaft von dem Gott Israels, der auf der Seite der Schwachen und Unterdrückten steht. Denen, die vermeintlich keine Perspektive mehr haben. Anders als in unserer Gesellschaft oder anderen Gesellschaften üblich, siebt Gott nicht aus. Sondern Gott möchte jeden gebrauchen. Diese beiden Menschen, Hannah und Simeon, die haben schon was hinter sich. Hannas persönliches Schicksal, das kennen wir, das haben wir uns angeschaut. Von Simeon wissen wir so gut wie nichts. Aber beide leben neben ihrer persönlichen Situation noch unter einem anderen Zustand. Und ich denke, auch dieser Zustand, und wenn wir uns an letzte Woche erinnern, wo wir von vielen Geschwistern gehört haben, denen es nicht so gut geht in Bezug auf Verfolgung, in Bezug auf ihren Glauben öffentlich ausleben, dann ging es den beiden hier vielleicht ein Stück weit ähnlich. Denn beide lebten in einem Land, das unter fremder Besatzung war. Und sie wünschten sich nichts mehr als die Befreiung von der römischen Herrschaft. Und diese Befreiung heißt für viele oder hieß für viele damals auch eine Befreiung von den alltäglichen Fesseln, die durch die römischen Besatzer auferlegt waren. Hannah, ich habe das eben schon gesagt und wir haben das in dem Text gelesen, die wird als Prophetin bezeichnet. Was sind Propheten? Propheten sind Menschen, die durch Gott legitimiert sind, die eine Botschaft von Gott zu anderen transportieren sollen. Und es geht nicht nur immer darum, etwas vorherzusagen, zukünftige Ereignisse, sondern es geht auch teilweise um Kritik an der Vergangenheit oder an der Gegenwart von denen, die angesprochen werden. Prophetie hat die Aufgabe, Dinge in das Licht Gottes zu setzen, Dinge im Licht Gottes zu beschreiben, um damit wichtige Erkenntnisse für die anderen zu schaffen, für das Volk, für jeden Einzelnen persönlich, um Klarheit zu schaffen. Wer gibt in deinem Leben Klarheit? In der heutigen Geschichte, da geht es um eine rechtlose Witwe. Und die war berufen, anderen Klarheit zu schaffen. Denn sie hat das erkannt, wer da vor ihr war. Dass es der Messias war, auf den ein ganzes Volk gewartet hat. In diesem Fall hat sie, beauftragt durch Gott, Klarheit geschaffen. Und sie hat diese Klarheit weitervermittelt. Wir lesen von ihr, dass sie hingegangen ist, um diese Botschaft weiterzusagen. Was können wir von dieser Frau lernen? Ich denke, eine ganze Menge. Und das macht mir wirklich Mut. Zum einen können wir darauf vertrauen, dass Gott Gebete erhört. Wir können lernen, dass wir von Gott etwas erwarten dürfen. Aber wir können auch lernen, dass man sich in Geduld üben muss. Überleg mal, wenn Sie vielleicht, damals hat man jung geheiratet, mit 16, 17 geheiratet hat, 7 Jahre verheiratet, dann war sie vielleicht 24, als ihr Mann verstarb, 60 Jahre hat sie gedient. Ich glaube, wenn man 60 Jahre auf den Erlöser wartet, dann weiß man, was Geduld heißt. Wie lange sind wir bereit zu warten, dass mein Gebet, dass sich meine Hoffnung erfüllt? Ein Tag? Eine Woche? Ein Jahr? Oder ein ganzes Leben lang, wie wir das hier bei Hannah finden? Aber geht es denn nur um uns? Dass wir auf etwas warten? Haben wir uns schon mal gefragt, worauf Gott möglicherweise wartet? Wartet ihr vielleicht darauf, dass wir wieder erkennen, dass Weihnachten zum Beispiel nicht das ist, was uns unsere Gesellschaft und die Medien vorgaukeln, dass es nicht nur um Tralala und Konsum geht, sondern dass wir vielleicht erkennen, wie wichtig es ist, dass wir zwischenmenschliche Kontakte pflegen, dass wir ein Auge haben auf die Menschen rechts und links neben uns. Dass wir vielleicht erkennen, dass all die Selbstverständlichkeiten, von denen wir ausgehen, eigentlich gar nicht so selbstverständlich sind. Auf der anderen Seite, dieses Kind, das in dem Tempel als Messias gepriesen wird von Simeon und von Hanna, das erfüllt, wie wir später in der Bibel nachlesen können, nicht die Erwartung aller. Für viele war es selbstverständlich, dass der Messias, der kommen soll, mit den römischen Besatzungsmächten aufräumt, Israel davon befreien würde. Aber diese Erwartungen, die passten nicht zu dem, was Gott auf die Erde geschickt hatte, seinen eigenen Sohn. Er hatte einen ganz anderen Plan als die Erwartungen, die sich Menschen zurechtgelegt haben. Aber nicht alle waren bereit, ihre Erwartungen an die Realität anzupassen, sondern die verfolgten ihre eigenen Erwartungen und wurden enttäuscht. Aber ich denke, in diesem Punkt können wir uns an Hanna ein Beispiel nehmen. Dass wir uns nicht konzentrieren auf eine bestimmte Vorstellung, die wir für unser Leben haben, sondern dass wir offen sind für das, was Gott zu bieten hat, was er uns anbietet. Und auch wenn Sie, Simeon und Hanna, in unserem Bewusstsein eher am Rande stehen, also gerade die Hanna, am Rand dieser Ereignisse, an die wir uns gerne erinnern zur Weihnachtszeit, dann ist es doch wertvoll, die zumindest mal für heute in die Mitte zu stellen. Denn die beiden hatten was. Die hatten etwas ganz Besonderes. Sie hatten diese Erwartung im Herzen, die Klarheit in ihrem Geist und auch ein Lobpreis auf ihren Lippen. Und das ist einfach schön. Diese drei einfachen Punkte. Und ich würde mich freuen, wenn jeder von uns das so mitnimmt. Vielleicht mal darüber nachdenken, welche Erwartung habe ich in meinem Herzen? Habe ich diese Klarheit im Geist, Gott zu suchen, Gott zu erkennen, das, was er in meinem Leben vorhat? Und bin ich bereit, dafür Danke zu sagen? Bin ich bereit, das weiter zu sagen, Gott zu loben? Und ich denke, das ist etwas, das wir alle brauchen, egal ob jung oder alt. Und das Erwarten unseres Herrn. Davon lesen wir auch in der Bibel. Wie sieht es da aus mit uns? Okay, das erste Kommen, das wissen wir, das bezeugt uns die Bibel, das ist passiert, das ist vorbei. Aber haben wir nicht etwas viel Gewaltigeres zu erwarten? Denn wir lesen in der Bibel, dass er wiederkommen wird. Freust du dich darauf? Oder ist deine Perspektive, irgendwann mal die Augen zuzumachen? Oder freust du dich darauf, dass du einmal ganz große Augen machen wirst, wenn du Gottes Herrlichkeit siehst? Simeon und Hanna waren damals in ihrem hohen Alter voller Erwartungen, hohe Erwartungen. Und diese Erwartungen wurden erfüllt und das finde ich wunderbar. Vielleicht lag es ja auch an ihren Gebeten, dass genau Jesus in dieser Zeit geboren wurde und ihre Erwartungen erfüllt wurde. Den wissen wir nicht, das wird uns an vielen Stellen im Neuen Testament beschrieben. Beter, das sind die, die den Arm Gottes bewegen. Erwartungen und diese Klarheit und diesen Lobpreis Und das ist das Wunderbare, das können und das müssen wir nicht selber produzieren. Das ist nicht etwas, was wir mit unserem menschlichen Willen oder Vermögen hinbekommen. Es ist auch nicht von irgendeinem Alter oder einer Gabe oder so etwas abhängig. Oder ob wir noch ganz up to date sind mit unseren Gedanken oder nicht, ob die grauen Zellen vielleicht schon ein bisschen nachlassen. Nein. Diese Erwartung, diese Klarheit und der Lobpreis, das sind Geschenke. Das ist das Wirken des Heiligen Geistes in unserem Leben. Und das ist das Wunderbare. Der wird niemals altersschwach, sondern er ist ewig jung und fit. Der hält uns lebendig. Schlüpfen wir in Hannas Rolle. Spüren wir diese Freude über dieses, das Bild ist weg, aber wie sie dort Jesus sieht. So lange hat sie auf ihn gewartet. Sie hat zu Gott gebetet, dass er sich zeigt. Und nun sieht sie dieses Kind und weiß, dass Gott selber gekommen ist. Ihr Herz ist voll. Und davon erzählt sie den Menschen. Sie sagt diese frohe Botschaft weiter. Und vielleicht kann auch diese Begebenheit, hier seht ihr sie, also ist jetzt so ein bisschen verpixelt, aber ich denke, man kann das so ein Stück weit nachempfinden, wie sie sich gefreut hat. Und ich denke, das soll uns einmal mehr auch den Blick dafür zeigen, wie sieht es mit den Menschen in unserer Umgebung aus. Bekommen wir auch diesen Blick für sie, um sie einfach anzusprechen, um diese frohe Botschaft weiterzusagen, um Fragen des Lebens anzusprechen. Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Was erwartest du von deinem Leben? Und wohin gehst du, wenn du Probleme hast? Wer oder was gibt dir Hoffnung? Wer beschützt dich? Ich denke, wenn wir diese Fragen stellen an die Menschen um uns herum, dann wissen wir auch, welche Antwort wir geben können. Die Bibel ist voll von diesen Antworten und sie führt immer auf eins hin, es ist unser Herr Jesus Christus. Simeon und Hanna, das waren Menschen des Advents, Menschen, die etwas erwartet haben. Und ich denke, wenn wir ihnen ein Stück weit nacheifern, in ihre Fußstapfen treten, dann werden auch wir zu Menschen im Advent, in dieser Zeit, die vor uns liegt. Menschen, die den Heiligen Geist wie so ein Lieblingskleidungsstück tragen, die auf die Impulse Gottes hören, die sich von ihm beschenken lassen. In den nächsten Wochen bereiten wir uns darauf vor, dass wir das feiern, dass ein kleines Kind in diese Welt kam, um uns zu zeigen, dass Gott immer für eine Überraschung gut ist. Und ich denke, das ist mutmachend. Also seien wir betend gespannt, was in unserem Leben noch alles möglich ist. Amen.